Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit. Dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Mit der Sendung heute wollen wir auf eine ganz wichtige Frage hinweisen. Woher kommt unsere Energie? Im Fokus daher in der ersten halben Stunde der kommunale Energieversorger der Stadt, die Stadtwerke München SWM. Die stehen gerade heftig in der Kritik, weil sie noch immer auf fossile Energien setzen. Zum Beispiel auf das Steinkohlekraftwerk im Münchner Norden, weil sie ein neues Erdgaskraftwerk bauen wollen und weil sie am Erdgas- und Erdölkonzern Spirit Energy beteiligt sind. Mehr darüber erfahren wir von Markus Raschke und Helmut Paschlau vom Bündnis Raus aus der Steinkohle, von Desiree von Fossil Free München und von Beate Lippmann von den Parents for Future. Es läuft nicht wirklich rund auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung für München, wie wir gleich hören werden. Aber im Freistaat Bayern und auf Bundesebene schaut's nicht besser aus. Das sagen Fridays for Future Deutschland. Deswegen hat die Bewegung auf einer Pressekonferenz am 13. Oktober die Studie CO2-neutral bis 2035 vorgestellt. Wie das gehen soll, erläutern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Wuppertal-Instituts sowie Sebastian Grieme und Carla Remzma von Fridays for Future.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Vor 3 Jahren haben die Bürgerinnen und Bürger Münchens mit dem erfolgreichen Bürgerentscheid Raus aus der Steinkohle gezeigt, dass sie einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien wünschen. Bis es soweit ist, dauert es aber noch etwas, denn das Steinkohlekraftwerk München Nord soll mindestens noch bis 2028 laufen. Die Stadtwerke wollen sogar ein neues Erdgaskraftwerk in Unterföhring bauen und das städtische Unternehmen ist auch beteiligt am Erdgas- und Erdölkonzern Spirit Energy. Ein echter Ausstieg aus der Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Steinkohle schaut anders aus. Mit einem 4 Meter hohen Bohrturm auf dem Münchner Odeonsplatz haben daher Fridays for Future München, Extinction Rebellion, Fossil Free München, das Bündnis Raus aus der Steinkohle und viele andere am 5. und 6. November darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadtwerke immer noch am Erdöl- und Erdgaskonzern Spirit Energy beteiligt sind und damit, und jetzt aufgepasst, für weit mehr CO2-Emissionen verantwortlich sein als alle Sektoren der Stadt München zusammen. Wir waren auf dem Odeonsplatz dabei und hören jetzt als erstes Markus Raschke vom Bündnis Raus aus der Steinkohle.
Vielleicht wundern Sie sich, warum hier auf dem Odeonsplatz ein Ölbohrförderturm steht. Wir protestieren hier im Namen des Klimaschutzes für 3 Themen bzw. gegen 3 Dinge, die die Stadtwerke tun. Ich darf Ihnen als erstes den Hinweis geben, gestern war der 3. Jahrestag des Bürgerbegehrens Raus aus der Steinkohle. Vor 3 Jahren haben 120.000 Münchnerinnen und Münchner dafür abgestimmt, dass München endlich und schnellstmöglich aus der Steinkohleverbrennung aussteigt. Diverse Studien haben gezeigt, dass es technisch möglich ist. Die Stadtwerke haben sich hinter unterschiedlichen Hürden verschanzt, warum es langsam geht. Aber letztlich ist es doch so, dass die Stadt sich in den 90er Jahren schon verpflichtet hat, von München darf kein Schaden ausgehen. Die Stadtwerke München sind ein Unternehmen in Bürgerhand. Deswegen bestimmt der Stadtrat darüber, was die Stadtwerke München tun. Die Bürger haben entschieden, dass die Stadtwerke einen umweltfreundlicheren Kurs fahren sollen und das Kohlekraftwerk abschalten. 60% haben damals dafür gestimmt. Wir Münchnerinnen und Münchner fordern also, lieber Stadtrat, lieber Oberbürgermeister Reiter, lieber Herr Bieberbach von den Stadtwerken, gehen Sie raus aus der Steinkohle. Fossile Verbrennung führt dazu, dass nicht nur in München die Zahl der Hitzetage immer mehr werden. Weltweit kämpfen jetzt schon Menschen mit den brutalen Folgen des Klimawandels. Und wenn wir wollen, dass von München kein Schaden ausgeht, dann müssen wir jetzt aktiven Klimaschutz betreiben und das Kohlekraftwerk endlich abschalten.
Soweit Markus Raschke vom Bündnis Raus aus der Steinkohle. Mehr von ihm hören wir dann später gleich nochmal. Der Gemeinderat der Gemeinde Unterföhring hat vor einigen Wochen einstimmig einen Bebauungsplan beschlossen, der neue Anlagen zur Energieerzeugung aus fossilen Quellen ausdrücklich verbietet. Damit schiebt die Gemeinde den Plänen der Stadtwerke München, auf dem Betriebsgelände des Heizkraftwerks Nord ein neues erdgasbetriebenes Gas- und Dampfkombikraftwerk zu errichten, zunächst einen Riegel vor. Der Stadt München bleibt jetzt nur noch der Klageweg. Helmut Paschlau war 6 Jahre Mitglied in der Städtischen Energiekommission und ist der ehemalige Stadtwerke-Projektleiter beim Bau des Kohlekraftwerks München Nord gewesen, das bis 2028 abgeschaltet werden soll. Von einem neuen Erdgaskraftwerk an derselben Stelle hält er nichts.
Wenn wir ein Kohlekraftwerk abstellen, besteht ja die Sorge, dass plötzlich Strom in München ausfällt, wir keine Lichter mehr haben und wir im Winter dann kalte Füße kriegen, weil die Fernwärme nicht da ist. Falsch. Die Stadt hat selber beim TÜV Süd ein Gutachten beauftragt und gesagt, das Kohlekraftwerk ist für Strom, wörtliches Zitat, nicht wesentlich. Das brauchen wir nicht. Erste Botschaft. Zweite Botschaft. TÜV hat ferner festgestellt, bei der Wärme, Fernwärme sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben wir Nachrüstbedarf, aber nur für den sogenannten N-1-Notfall, übersetzt für Normalmenschen wie mich und Sie. Wenn draußen minus 16 Grad Außentemperatur ist und gleichzeitig das nächstgrößte Kraftwerk ausfällt, das Kraftwerk Süd, das gesamte Kraftwerk würde ausfallen bei minus 16 Grad, dann und nur dann haben wir einen Engpass. Das heißt, das Kohlekraftwerk ist nur in Reservefunktion. Und trotzdem will der Stadtrat ein neues Erdgaskraftwerk beschließen, indirekt beschließen, an dem die Stadtwerke schon deutlich über einem Jahr rumplanen. Ein neues Erdgaskraftwerk, meine Damen und Herren, ich weiß, von was ich rede. Ich habe nämlich das Kohlekraftwerk mal gebaut. Da war ich Angestellter der Stadtwerke. Stimmt wirklich. Natürlich nicht alleine, sondern ich war der Projektleiter. Ein solches Kraftwerk zu bauen, dauert viele, viele Jahre. Und damit es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, muss es 30 Jahre lang laufen. Also wenn diese Kiste, die neue Kiste, 2028, 2030 fertig ist, läuft die 30 Jahre und emittiert CO2. Das hat doch mit Klimaneutralität nichts zu tun, durch ein Kraftwerk, was wir nicht brauchen. Da kann ich nicht zustimmen. Und deswegen stehe ich heute hier.
Sagt Helmut Paschlau, der heute im Vorstand der Münchner Umweltakademie sitzt. Warum München ein Erdgaskraftwerk bauen will, bleibt dem Laien und der Laien ein Rätsel. Könnte es sein, dass es einfach ums Geldverdienen geht? Dazu würde auch prima der nächste Fall passen, die Beteiligung der Stadtwerke München am Erdöl- und Erdgaskonzern Spirit Energy. Die Serie von Fossil Free München klärt uns auf, um was es geht.
Dieser Bohrturm ist ein Symbol dafür, was gerade in der Nordsee passiert. Dieser Bohrturm in anderer Form, aber voll funktionsfähig, steht in der Nordsee und wird von den Stadtwerken München betrieben. Wir von Fossil Free München haben unseren Fokus auf Divestment, das heißt der komplette Abzug aller finanziellen Mittel aus Fossilen, keine Unterstützung mehr für Kohle, Öl und Erdgas. Wir sind heute hier, weil wir wollen, dass München aus den fossilen Energien aussteigt. Der Stadtrat von München hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Die Stadtwerke München und die grün-rote Stadtregierung stellen sich gerne als grün und nachhaltig dar. Doch was passiert tatsächlich und was erfahren wir als Öffentlichkeit eigentlich davon? Nahezu unbekannt ist, dass München Erdgas und Erdöl in der Nordsee fördert und Probebohrungen in der Arktis durchführt. Wir sagen, stoppt diesen Wahnsinn. Die Politikerinnen tragen die Verantwortung, auch für die Geschäfte der Stadtwerke München. Die Münchner Stadtwerke ist zu 31% an Spirit Energy beteiligt. Spirit Energy ist ein Erdgas- und Erdölunternehmen. Dieses Joint Venture mit dem britischen Versorger Centrica. Unter dem Namen Spirit Energy fördert die Stadtwerke in der Nordsee Erdöl und Erdgas und führt explorative Bohrungen durch, um noch mehr davon zu finden. Jetzt wissen wir ja bereits, 80% der bekannten fossilen Vorkommen müssen im Boden bleiben, damit das Pariser Klimaziel erreicht werden kann. München muss genauso einen Teil dazu beitragen und viele Menschen in München wollen den Weg in eine klimaneutrale Stadt gehen. Doch die Stadtwerke suchen über Spirit Energy nach weiterem Öl und Gas, sogar neben Naturschutzgebieten. Katastrophale Folgen für Umwelt und Menschen sind vorprogrammiert, denn es gibt keine sichere Förderung in der Arktis. Die Lizenzen von Spirit Energy umfassen eine Fläche von 4.792 Quadratkilometer. Die Förderung von Öl und Gas und der Verkauf auf europäischen und globalen Märkten haben nichts mit dem Auftrag der kommunalen Daseinsversorgung der Stadtwerke zu tun. Weniger als 1% des geförderten Erdgas kommt tatsächlich in München an. Statt an nachhaltige Versorgung zu denken, setzt die Stadtwerke Münchens auf zusätzlich Brennstoffe ohne Zukunft und befeuert damit die Klimakrise. Allein das von Spirit Energy im Jahr 2018 geförderte Erdöl und Erdgas entspricht bei seiner Verbrennung 16 Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich, das ist mehr als alle Münchner Emissionen zusammen. Wenn die Lebensgrundlage der Menschen erhalten bleiben soll, heißt die Antwort, Emissionen reduzieren, raus aus Kohle, Gas und Öl, und zwar schnell. Wer weiterhin in fossile Energien investiert, wettet gegen das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir wollen kein Weiter-so. Wir wollen ein Umsteuern. Die Politik ist gefragt. Deshalb sprechen wir als Münchner Bürgerinnen Klartext. Mit einer Petition fordern wir den Stadtrat auf, die SWM zu verpflichten, Ausstieg aus fossilen Energien, raus aus Spirit Energy. Genauso wie es heißt, raus aus der Steinkohle, sagen wir heute auch, raus aus Spirit Energy, exit Spirit Energy.
Sagt die Siree von Fossil Free München am 6. November vor einem 4 Meter hohen Bohrturm auf dem Münchner Odeonsplatz. Zur Petition Exit Spirit Energy finden Sie über die Internetseite von Fossil Free München. Man ist verwirrt. Ausrufung Klimanotstand und Beschluss zur Klimaneutralität 2035 im vergangenen Dezember. Das alles scheint keine große Rolle bei den Stadtwerken sowie in Stadtverwaltung und Stadtpolitik zu spielen. Ebenso verhält es sich wohl mit einer weiteren wichtigen Entscheidung im vergangenen Jahr, nämlich dass das Heizkraftwerk München Nord zwar nicht bis 2022 stillgelegt wird, wie im Bürgerentscheid raus aus der Steinkohle beschlossen, sondern am Netz bleibt, weil die Bundesnetzagentur das Kraftwerk als systemrelevant für die Versorgungssicherheit eingestuft hat, aber statt maximal 800.000 Tonnen sollen nur noch 350.000 Tonnen Steinkohle pro Jahr verfeuert werden. Das ist immerhin eine deutliche Reduzierung. Spätestens 2028 soll dann ganz Schluss sein mit der Steinkohle. Ein Kompromiss, aber immerhin. Markus Raschke vom Bündnis Raus aus der Steinkohle zeigt sich trotzdem skeptisch. Auch darüber, ob bis 2028 wirklich Schluss ist mit der Steinkohleverfeuerung im Heizkraftwerk München Nord.
Naja, also es ist auf der einen Seite positiv, dass das Kraftwerk jetzt mit geringerer Last gefahren wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass das ja so nicht stimmt. Im Koalitionsvertrag von Grün-Rot steht, dass das Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, wenn an derselben Stelle auf dem Gelände ein neues Gaskraftwerk gebaut wurde. Allerdings gibt es für dieses Kraftwerk, mit dem das ersetzt werden soll, weder eine Baugenehmigung, und die Gemeinde Unterföhring, auf deren Grund gebaut werden soll, wehrt sich vehement dagegen, dass auf ihrem Grund ein neues fossiles Kraftwerk gebaut wird. Deswegen ist das für mich ein bisschen schöne Rhetorik und kein Kompromiss, sondern eher eine Mogelpackung, weil ich nicht sehe, dass das Kraftwerk wirklich abgeschaltet wird.
Jetzt hat ja erst, ist gar nicht lange her, ein paar Wochen, hat die Gemeinde Unterföhring oder der Gemeinderat von Unterföhring dagegen gestimmt, dass ein solches Kraftwerk auf ihrem Grund gebaut werden soll. Was heißt das jetzt wiederum für das Steinkohlekraftwerk?
Die Gemeinde Unterföhring sagt, auf diesem Gelände oder auf ihrem Gemeindegrund wollen sie nur regenerative Energien, Neubauten haben. Das heißt, die Stadtwerke haben jetzt die Wahl, ob sie entweder sagen, sie bauen ihr Gaskraftwerk in München. Ich frage mich, warum wollen sie überhaupt ein weiteres Kraftwerk bauen? Wir haben bereits in Thalkirchen die dreifache Leistung dessen, was das Kohlekraftwerk herbringt. Eigentlich könnten die Stadtwerke München auch gleich das Kohlekraftwerk in die stille Reserve schicken, die armen Unterföhringer in Frieden lassen und einfach Gas verheizen einstweilen. Das würde schon mal 60% Reduktion des CO2 zusätzlich bedeuten. Aber das ist nicht der Fall, weil der schnelle Profit, weil die Kohle so günstig ist, ist den Stadtwerken offenbar wichtiger.
Aber ist es denn dann wenigstens ganz sicher, dass das Steinkohlekraftwerk 2028 endgültig verschwindet, oder muss man da auch Angst haben?
Ja, das hätte ich bitte gerne schriftlich von der Rathauskoalition in München, dass das Kohlekraftwerk tatsächlich, also der Beschluss hieß deutlich vor 2028 abgeschalten wird. Mit den jetzigen Bedingungen, die im grün-roten Koalitionsvertrag stehen, ist das aus meiner Sicht nicht möglich, weil man kann ein Kraftwerk, das man erst abschalten will, wenn etwas anderes dasteht, nicht abschalten, wenn das andere dann nicht dasteht. Und dafür gibt es keine Baugenehmigung, es gibt keine emissionsschutzrechtlichen Untersuchungen. Die Gemeinde Unterföhring wehrt sich. Ich befürchte sehr, dass das Kraftwerk leider noch viel länger laufen wird, als wir wollen. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Münchnerinnen und Münchner bereit sind, es hinzunehmen, dass vielleicht auch hier die Preise steigen, dass man als Stadtwerke investiert in andere Energien, dass man die Geothermie ausbaut, weil die Münchnerinnen und Münchner haben in einem Bürgerentscheid entschieden, wir wollen raus aus der Steinkohle. Und das wird, finde ich, in dieser ganzen Debatte sehr oft vergessen.
Jetzt kann man ja den Rot-Grünen, oder man muss es ja umgekehrt sagen inzwischen, den Grün-Roten zugute halten. Sie sind ja erst seit Mai ganz offiziell an den Hebeln der Macht in München, nenne ich das mal so. Dann ist auch noch Corona-Pandemie, auch nicht gerade die leichteste Situation. Siehst du denn ein gewisses Umlenken in der Energiepolitik und auch in der Klimaschutzpolitik in der Stadt, seitdem Grün-Rot an der Macht ist?
Also die Roten sind jetzt schon seit, ich glaube, den Anfangs 90er Jahren in München an der Regierung oder noch länger. Und insofern gibt es da ja eine Kontinuität. Und im Stadtrat gibt es ja nicht so ganz harte Regierungskoalitionen wie jetzt auf Bundesebene. Deswegen wäre das Zugeständnis, ihnen Zeit zu geben, dafür ist nicht sehr hoch. Ich sehe wenig Entgegenkommen. Ich sehe jetzt auch, dass der Abbau der Fahrrad-Pop-Up-Lanes, das ist auch ein energiepolitisches Thema. Das würde auch zu weniger Energieverbrauch führen. Sie wurden in der halben Stadt wieder weggekratzt. Das ist keine Energiewende, das ist keine Klimawende, was diese Stadtregierung für mich liefert. Da hoffe ich doch sehr, dass gerade viele auch Aktivisten, die neu in den Stadtrat gewählt wurden, sich mal fragen, ob sie sich an diesen Entscheidungen dann auch wirklich messen lassen wollen. Weil wenn sie sich daran messen lassen wollen, dann ist mein Zwischenzeugnis jetzt nach einem halben Jahr nicht besonders gut.
Okay, dann müssen wir noch das Jahreszeugnis vielleicht abwarten. Jetzt habe ich mich in Vorbereitung hier nochmal ein bisschen informiert, was die Stadtwerke denn sonst noch machen. Da habe ich gefunden, die Stadtwerke betreiben eine Solaranlage in Spanien, Windparks in Frankreich, Schweden, Norwegen, aber auch auf dem Meer, zum Beispiel vor der Küste von Wales. Da gibt es sicher noch einige Standorte, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Und da ist auch so, was ich mitgelesen habe, nicht immer betrifft das Engagement der Stadtwerke im Ausland auf große Begeisterung bei der ansässigen Bevölkerung. Wäre es da nicht auch jetzt an der Zeit, dass sich die Stadt, die Grünen, die Roten, überhaupt die Stadtgesellschaft darauf besinnt, erneuerbare Energien in München und im Umland stark zu machen? Und was wären das für Energieformen, erneuerbare, die hier sich anbieten würden?
Das stimmt, dass es im Ausland oft auf wenig Gegenliebe stößt, auch gerade bei Windparks. Ist ja manchmal auch bei Menschen umstritten. Die hätten alle lieber gerne ein Atomkraftwerk hinterm Haus stehen. Was man tatsächlich den Stadtwerken zugutehalten muss, ist, dass sie jetzt auch von der Investition her im Münchner Umland schon diverse Geothermie-Kraftwerke aufgekauft haben. München hat das Glück, wir sind eine Millionenstadt, die auf einem riesen Topf heißem Wasser gebaut wurde. Das wusste man damals nicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht die beste Lösung, dass man die Geothermie schnellstmöglichst ausbaut, dass man Anreize setzt für Bürgerinnen und Bürger in Energiegenossenschaften, sich alle Photovoltaikanlagen aufs Dach zu machen. Es gibt schon Gemeinden in Deutschland, die bieten den Bürgern Anreize dafür, ihr Auto zu verkaufen, durch Prämien, die dafür vergeben werden. Das wäre vielleicht auch etwas, wodurch die Stadt ihre CO2-Last senken könnte. Also es gibt diverse Instrumentarien und die Stadt hat dafür, glaube ich, noch viel Luft nach oben, was sie leisten kann.
Jetzt haben wir ja zumindest, kriegt München ja jetzt ein zweites Windrad im Münchner Norden. Das ist doch schon mal schön, das ist ein guter Anfang. Ich meine, viel Platz in München und der Region für Windräder gibt es wahrscheinlich nicht. Da müsste man eher mal mit der bayerischen Staatsregierung reden, dass sie diese 10H-Regelung wieder abschafft. Aber Photovoltaikanlagen, warum sind nicht überall in der ganzen Stadt München Photovoltaikanlagen? Ich kann es nicht so recht nachvollziehen. Ist es nicht wirtschaftlich? Woran liegt das?
Also muss ich ehrlich sagen, habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, wieso nicht die ganze Stadt blaue Dächer hat. Zum einen sieht es ganz gut aus und zum anderen bekommen dann die Menschen auch mit, aha, irgendwo muss die Energie auch produziert werden, die man verbraucht. Ich glaube, dass hier die Stadt ganz viel mehr Anreize setzen kann, um die gerade PV oder auch eben Solarthermie auszubauen. Vielleicht muss man sich mal überlegen, ob man auch mal an denkmalgeschützte Häuser rangeht und sagt, man kann ja auch mal auf alte Gebäude das draufsetzen, weil früher die Energiebeschaffung ja überhaupt nur regenerativ war. Man hatte ja nur Windkraft, Wasserkraft und hat keine fossilen Energien verbrannt. Also ich würde mir wünschen, dass da viel mehr passiert. Das wäre sehr toll. Man sieht ja auch an der Pandemie, das darf ich vielleicht noch hinzufügen, dass diese globalisierten Probleme, und die Klimakrise ist ein globales Problem, es tauen massenweise Gebiete in der Tundra auf, in denen auch im Eis Fragmente von Zellen schlummern, die als Viren vielleicht auch weitere Pandemien auslösen können. Gibt es tatsächlich auch schon Studien dazu, dass das unter anderem ein Risiko ist. Und ich glaube, dass wir als Stadt München, wir sind eine der reichsten Städte in Deutschland, wenn nicht die reichste, mit gutem Beispiel vorangehen sollten und einfach alles, was wir können, machen sollten, um wirklich zu sagen, von München geht kein Schaden aus.
Letztes Jahr wurde im Stadtrat der Klimanotstand ausgerufen. Es wurde auch der Beschluss gefasst, dass die Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden soll. Das waren gute Beschlüsse. Da haben zugestimmt die Linke, die ÖDP, die Grünen und die SPD dagegen gestimmt haben. CSU, FDP und damals noch die Bayernpartei. Wenn du jetzt heute schaust, fast ein Jahr später, waren das jetzt eher Beschlüsse für die Galerie oder sind da Weichen gestellt worden?
Also Stand heute ist es so, dass ein Jahr nach dem Klimanotstand, dieser Klimanotstand das Papier nicht wert ist, auf dem er gedruckt und beschlossen wurde. Es gibt immer noch keinen Mechanismus, mit dem die Beschlüsse des Stadtrats darauf kontrolliert werden, was für einen Klimaeffekt sie haben und dass man auch entsprechend die Konsequenzen zieht. Das beste Beispiel ist, dass man jetzt wieder Heizpilze zugelassen hat, die einfach wahnsinnige Energiefresser sind, wo man sagen kann, mei, wenn die Leute abends draußen sitzen wollen, dann sollen sie doch bitte eine Decke nehmen. Das wäre doch auch eine Lösung, mit der jeder leben könnte. Aber nein, man stellt Heizpilze hin. Und das ist vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt einfach, dass dieser Klimanotstand nicht das ist, was er sein sollte, weil offensichtlich haben die diesen Notstand beschlossen haben, nicht verstanden, was das wirklich heißt. Also wenn man einen Notstand hat, so wie bei der Pandemie, da werden radikale Maßnahmen ergriffen und dann ist man auch bereit, etwas zu tun, was vielleicht den Leuten wehtut, weil es für das Gemeinwohl wichtig und notwendig ist. Und bei der Klimakrise tut man seit Jahren so, als man beschließt vielleicht jetzt einen Notstand, aber man realisiert nicht, dass es wirklich eine Krise ist, dass wirklich die Temperaturen steigen, dass viele Menschen in anderen Teilen der Welt jetzt schon so darunter leiden, dass sie in ihrem beruflichen Tun, dass sie ihre Lebensräume verlassen müssen. Wir haben das gigantischste Artensterben, was unter anderem auch durch den Klimawandel beeinflusst wird. Und in meinen Augen ist dieser Notstand, der städtische, ein Witz, weil offenbar nicht verstanden wurde, dass es tatsächlich einen gäbe. Aber so einem Notstand muss man halt auch Taten folgen lassen. Und das ist leider nicht passiert.
Weil du es jetzt gerade ansprichst, Taten folgen lassen. Was wären denn so die wichtigsten energiepolitischen Taten, klimaschutzpolitischen Taten, die die Stadt jetzt auf den Weg bringen könnte?
Ja, also zunächst müsste man den Umbau des Dampfnetzes in der Stadt, das ist einer der größten Energiefresser, auf Vollwasser beschleunigen. Man müsste einen klaren Fahrplan machen zum Kohleausstieg, auch im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur, dass man sagt, man kann das Kraftwerk ja in die kalte Reserve stecken. Da muss man schauen, dass man die Verkehrswende wirklich ernsthaft herbringt und die Stadt innerhalb des mittleren Rings autofrei werden lässt. Das ist zum einen gesünder und die Leute bewegen sich umweltfreundlicher und das urbane Leben wird sich dadurch auch verbessern. Das haben alle Fahrradfahrer ja auch gefeiert, dass sie plötzlich auf Straßen sicher fahren können und unterwegs sein können. Das sind die ersten Maßnahmen, wo man sagt, das ist der erste Schritt. Da muss man schauen, dass man bei der Begrünung voranschreitet, dass man nicht jeden Flecken Rasen zu Tode mäht, um die letzten Arten vielleicht hier auch in der Stadt noch ein bisschen zu erhalten. Und das wäre so das Erste, was ich tun würde, wenn ich hier mitreden dürfte im Stadtrat.
Soweit Markus Raschke vom Bündnis Raus aus der Steinkohle und von Protect the Planet bei der Aktion Raus aus Kohle, Erdgas und Erdöl am 5. und 6. November auf dem Münchner Odeonsplatz. In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Stadtrats am 10. November wurde jetzt auch klar, wo die Reise hingeht. Die Stadtwerke wollen ein neues Erdgaskraftwerk bauen und sie wollen es gegen den Widerstand der Gemeinde Unterföhring auf deren Grund errichten und gehen davon aus, das auch zu dürfen. Darüber hinaus rechnet man im städtischen Wirtschaftsausschuss auch damit, dass das Gaskraftwerk nicht rechtzeitig fertig werden und das Steinkohlekraftwerk deswegen noch länger am Netz bleiben könnte. ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff nannte das laut Süddeutscher Zeitung einen Offenbarungseid für den Klimaschutz. Der Grünen-Stadtrat Dominik Krause erwiderte laut Süddeutsche Zeitung, der Bürgerentscheid, gemeint ist der Bürgerentscheid Raus aus der Steinkohle, habe einen Fehler gehabt. Er habe die Frage ausgelassen, welche Kröte die Münchner als Alternative für die Steinkohle schlucken müssten. Nach 3 Jahren Diskussion habe sich gezeigt, dass die Kröte ein Gaskraftwerk sei. Wer das abstreite, sei weder ehrlich noch seriös, so Krause laut der Zeitung. Da kratzt man sich schon an den Kopf angesichts solcher Aussagen. Seit 1990 haben Rot-Grün bzw. heute Grün-Rot die Mehrheit im Stadtrat. Nur zwischen 2014 und 2020 war Rot-Schwarz am Ruder. Genug Zeit also für eine Umweltpartei wie die Grünen, sich nicht nur ein bisschen ökologisch zu geben, sondern harte Beschlüsse für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Man hätte doch für das Steinkohlekraftwerk schon viel länger an Alternativen basteln können. Und spätestens nach Ausrufung des Klimanotstands im Stadtrat am 18. Dezember 2019 wäre auch eine härtere Gangart für Klimaschutz angezeigt, wenn man den Klimanotstand ernst nimmt, den man selbst ausgerufen hat. Dazu sind die Grünen jetzt an den Hebeln der Macht nicht in der Lage, wie es scheint. Vielleicht sind sie auch nicht wirklich willens, aus dem Status der Wohlfühlpartei herauszukommen. Kommen wir nochmal zurück auf den Odeonsplatz, wo zahlreiche Initiativen am 4. und 5. November die Energiepolitik der Stadtwerke München kritisierten. Vorhin schon hat Desiree von Fossil Free München auf die Beteiligung der Stadtwerke München am Erdöl- und Erdgaskonzern Spirit Energy hingewiesen und herausgestellt, dass der Konzern für weit mehr CO2-Emissionen verantwortlich ist als alle Sektoren der Stadt München zusammen. Die Stadtwerke besäßen mit Spirit Energy überdies Explorationslizenzen für Erdöl und Erdgas weit nördlich des Polarkreises und führten dort bereits Probebohrungen durch, so die Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Odeonsplatz. Beate Lippmann von den Parents for Future greift das Thema daher nochmal auf. Ihre Empörung kann man richtig spüren.
Im Juni 2020 haben wir zusammen unsere Forderungen bei der ersten Stadtratssitzung des neuen Stadtrates an den Stadtrat übergeben. Und unsere Forderungen für ein nachhaltiges München lauten unter anderem, der SWM soll nicht nur seine Beteiligung an Spirit Energy, sondern sämtliche, auch darüber hinaus bestehende Beteiligungen an Erdgas- und Erdölförderungen und Exploration schnellstmöglich abgeben, spätestens jedoch in einem Jahr. Warum wir das fordern? Wie wir gerade gehört haben, ist das Ganze ein zerstörerisches, klimaschädliches Milliardengrab. Da laufen Gelder rein und wir zahlen das dann nachher wieder alle mit. Wie kann das sein, dass München, eine Stadt, die unlängst den Klimanotstand aufgerufen hat, ihr Geld immer noch mit fossilen Energien verdienen will? Wie kann es sein, dass eine grün-rote Mehrheit im Münchner Stadtrat die SWM hier weiter gewähren lässt, als gäbe es die menschengemachte Klimakatastrophe nicht? Und wie wollen die Damen und Herren des Stadtrats einst ihren Kindern und Enkelkindern erklären, dass sie es zwar irgendwie gewusst haben, aber trotzdem die Interessen der Großkonzerne und Lobbys unterstützen? Was ist bis jetzt passiert? Es haben, glaube ich, 2 Stadträte Rechtsaufsichtsbeschwerde eingelegt. Es gibt eine Anfrage von Tobias Ruf zum Klimanotstand. Und warum gibt es da nicht ganz viele Anfragen? Eigentlich müsste jeder Stadtrat, der irgendwas auf Klima hält, hingehen und eine Anfrage stellen und Druck aufbauen und nicht einfach nur zuschauen. Die Antwort auf die Anfrage von Tobias Ruff war, dass vom RGU, dem Referat für Umwelt- und Gesundheitsschutz, ein Klimaschutzprüfverfahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Klimaschutzprüfverfahren, so wie sich das anhört, ist es wahrscheinlich auch, entworfen wurde. Dann kommt ein Umsetzungskonzept mit Struktur- und Verfahrensvorschlägen. Und das wird derzeit auf Arbeitsebene mit anderen Referaten erörtert. Und für mich hört sich das alles so an: Wir entwickeln hier ein Verfahren zum Verfahren zum Verfahren oder auch Hinhaltetaktik. Das kann nicht sein. Mitte Juli hat sich ein Mitglied von den Parents for Future bei der Regierung von Oberbayern erkundigt, wie es um die Aufsichtsbefugnisse bezüglich der SWM bestellt ist, weil uns gesagt wurde, wir haben hier keine Einflussmöglichkeit. Dazu kam folgende Antwort: Die Behauptung, der Stadtrat dürfe den SWM in Beteiligung nicht hineinreden, ist und bleibt falsch, da Artikel 92 der Bayerischen Gemeindeordnung gerade für Unternehmen in Privatrechtsform eine entsprechende Einflussmöglichkeit der Kommune verlangt. Also, liebe Stadträte, redet endlich rein, und zwar jetzt und zügig und alle. Wir Parents der Stadt München wünschen und fordern Transparenz in der Umsetzung des Stadtratbeschlusses vom 18.12.2019 zum Klimanotstand. Und da gehört nämlich auch sowas dazu. Und wir wünschen und fordern, dass der SWM eine nachhaltige, und das Ding liegt auf nachhaltige Stromversorgung der Stadt ermöglicht. Und wir fordern eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und die zukünftigen Generationen. Danke.
Sagt Beate Lippmann von den Parents for Future. Zum Schluss trägt eine Klimaaktivistin einen Brief eines Stadtwerkeangestellten vor, der anonym bleiben möchte. Er kritisiert den Kurs der Geschäftsführung der Stadtwerke München deutlich.
Mit meiner Ausbildung ist es leider schwer, Arbeit zu finden, mit der ich der Umwelt zumindest nicht schade. In den Stadtwerken hatte ich da eine Ausnahme gesehen und genau deshalb hatte ich mich auch dort beworben. Die SWM präsentieren sich als umweltfreundlicher Konzern und sind noch dazu, so meine Überlegung, an den Stadtratsbeschluss zur Klimaneutralität und den Klimanotstand gebunden. Leider ist davon in der alltäglichen Praxis sehr wenig zu spüren. Ich will meine Firma nicht schlecht reden. Wo sie mit den wirtschaftlichen Vorgaben vereinbar sind, kann man die Ausbauziele für die Erneuerbaren wie auch den ÖPNV durchaus als ambitioniert bezeichnen. Aber an dieser Einschränkung kommt eben niemand vorbei. Das sieht man bei der Planung eines neuen Gaskraftwerks, bei konventionell gebauten Immobilien und eben besonders deutlich bei Spirit Fucking Energy. Für mich als umweltbewussten Mitarbeiter ist das einfach unentschuldbar. Zwar bin ich mit meiner Einstellung da sicher nicht alleine und wahrscheinlich sogar in der Mehrheit im Konzern, aber am Ende entscheidet doch immer, was am meisten Geld bringt. Wie so oft gibt es eine Kaskade der abgewälzten Verantwortung und die endet letztendlich bei der Geschäftsführung und beim Stadtrat, für die die Gewinnerwartungen immer noch das höchste Ziel sind. Ist halt so, können wir nichts dran ändern, wir müssen ja. Das ist die Devise auf allen Entscheidungsebenen. Das Traurigste ist ja, die Firma ist nicht mal die Cash-Cow, als die sie von Anfang an vorgesehen war. Dividende hat sie bisher einmal gezahlt, aber mit der langfristigen sinkenden Nachfrage nach Öl und Gas wird sie wahrscheinlich nie wieder profitabel werden. Das ist kein Geheimnis. Deshalb ist Spirit Energy wahrscheinlich viel weniger wert, als das in der Bilanz der Stadtwerke gerade verzeichnet steht. Wenn man diese Fehleinschätzung irgendwann mal korrigiert, beispielsweise weil man doch mal die Anteile verkaufen will, wird das also zu großen Abschreibungen führen.
ausbaden dürfen das dann wieder wir als Mitarbeiter, weil der Konzern mal wieder sparen muss, um letztendlich auch alle Münchnerinnen und Münchner, weil die Stadtwerke wichtige Investitionen in ÖPNV oder erneuerbare Energien verschieben oder bleiben lassen müssen. Je länger die Stadtwerke an Spirit Energy festhalten, desto weniger wird es beim schlussendlichen Verkauf wert sein. Vielleicht muss man es am Ende ja auch komplett abschreiben. Besser jetzt Schaden begrenzen und jemand anderem den schwarzen Peter zuschieben, solange es noch geht. Warum unsere Geschäftsführung weiter daran festhält, kann ich nur mutmaßen. Vielleicht ja, weil man damit eingestehen würde, dass das Ganze von Anfang an eine Scheißidee war. Unter einem anderen Eigner würde weiter Öl gefördert werden, sagen die Verteidiger. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch wenn ich nichts daran ändern kann, so will ich doch wenigstens nicht dafür verantwortlich sein. Deshalb sage ich, wir als Stadtwerke müssen Spirit Energy sofort loswerden. Aber allein schon als politisches Signal, nicht mit uns, nicht mit unserem Geld, nicht auf unserem Risiko und nicht auf Kosten unserer Zukunft. Dankeschön.
Das war der Brief eines Stadtwerke-Angestellten, der anonym bleiben möchte, vorgetragen von einer Klimaaktivistin auf dem Odeonsplatz. Was kann man tun, wenn man mit der Geschäftspolitik der Stadtwerke München nicht zufrieden ist? Man kann Briefe und Mails an die Stadtwerke schreiben. Man kann sich an die Stadtverwaltung wenden, an die Stadträte, insbesondere an die umwelt- und klimapolitischen Sprecherinnen der Parteien. Und in letzter Konsequenz kann man den Stromanbieter wechseln. Es steht also nicht so gut um den Klimaschutz in München, das Beispiel Stadtwerke München zeigt es. Und im Freistaat Bayern, wo der Landtag am 12. November ein Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, das unverbindlich bleibt und niemanden zu irgendetwas verpflichtet, läuft es auch nicht besser. Wir haben in der letzten Sendung schon darüber berichtet. Richard Mergner, der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, äußerte sich so dazu.
Ein Klimaschutzgesetz in Bayern, das die reale Umsetzung von Klimaschutz völlig außer Acht lässt, ein Gesetz ohne ehrgeizige und verbindliche Ziele und Vorgaben, ein Gesetz, das den notwendigen Beitrag Bayerns zur Erfüllung der Klimaschutzverträge von Paris 2015 verfehlt. Das ist enttäuschend und verantwortungslos. Umfassenden Klimaschutz mit klaren Vorgaben, wie zum Beispiel eine Solarpflicht auf Gebäuden, ein Verzicht auf Straßenneubau oder den Abschied unsinniger bayerischer Sonderabstandsregeln bei der Windkraft, konnte oder wollte die Staatsregierung nicht durchsetzen. Auch die Kommunen brauchen Vorgaben und die Unterstützung der Staatsregierung für den Klimaschutz. Klimaschädliche Subventionen müssten beendet werden. Am Ende ist das Klimaschutzgesetz nicht einmal einklagbar und damit nichts anderes als ein machtloses Stück Papier.
Von der bayerischen Staatsregierung sind wohl keine großen Sprünge zu erwarten, obwohl Ministerpräsident Söder oft und gerne über den Klimaschutz spricht. Aber wie heißt es so schön, an den Taten sollst du sie messen. Und wie schaut es aus mit der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auf Bundesebene? Nicht gut, sagen Fridays for Future Deutschland. Deswegen hat die Bewegung auf einer Pressekonferenz am 13. Oktober die Studie CO2-neutral bis 2035 vorgestellt. Mehr dazu gleich.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
5 Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, 2 Jahre nach Beginn der Klimastreiks von Fridays for Future, fehle hierzulande noch immer ein Plan. Genauer gesagt, es fehle jeglicher politischer Wille, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es reiche eben nicht aus, wie die Bundesregierung das tut, Klimaneutralität bis 2050 anzustreben. Das stellten Fridays for Future Deutschland auf einer Pressekonferenz in Berlin fest. Mit finanzieller Unterstützung der GLS-Bank hat die Jugendbewegung daher die Studie CO2-neutral bis 2035, Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beim Wuppertal-Institut für Umwelt, Energie und Klima in Auftrag gegeben. Zu den Beweggründen nun Sebastian Grieme, einer der Sprecher von Fridays for Future Deutschland.
Wir müssen endlich anfangen, über die notwendigen Maßnahmen zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad zu reden. Dabei gab es bisher aber ein Problem. 5 Jahre nach dem Pariser Abkommen wurde weder von Seiten der Bundesregierung, noch von Seiten der Industrie, noch von Seiten irgendeiner Behörde eine Analyse der nötigen Maßnahmen zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beauftragt. Kaum etwas zeigt deutlicher, wie wenig unsere EntscheidungsträgerInnen das Pariser Abkommen interessiert. Sie sind nicht nur nicht bereit, ihre Politik an 1,5 Grad zu orientieren. Sie sind nicht einmal bereit dazu, zu untersuchen, was es für 1,5 Grad bräuchte. Für eine ernsthafte Diskussion muss diese Wissenslücke gefüllt werden. Fridays for Future hat deshalb Anfang dieses Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie ein deutscher Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze aussehen müsste. Dass solch ein Schritt überhaupt nötig wurde, ist aus unserer Sicht absurd und stellt natürlich auch eine Jugendbewegung vor Herausforderungen. Mit der Ausführung der Studie haben wir das Wuppertal-Institut beauftragt, weil es die Kompetenzen und Erfahrungen zur Analyse der emissionsintensivsten Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude besitzt. Zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze gibt der Weltklimarat IPCC ein weltweites CO2-Budget an, das sich auf die einzelnen Staaten aufteilen lässt. Um Möglichkeiten zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu untersuchen, müssen alle Bereiche, in denen in Deutschland relevante Mengen an CO2 ausgestoßen werden, analysiert werden. Wir haben uns an dieser Stelle auf die CO2-Emissionen konzentriert, für die nach dem IPCC ein klares weltweites Budget vorliegen. Parallel dazu müssen selbstverständlich auch die Methan- und Lachgasemissionen stark gesenkt werden, die vor allem in der Landwirtschaft anfallen und in unserer Studie aus Kapazitätsgründen nicht ausführlich behandelt werden.
Soweit Sebastian Krieme von Fridays for Future Deutschland, der fordert Klimamaßnahmen nicht mehr von den Regierungszielen, sondern vom 1,5-Grad-Ziel her zu denken. Um einen adäquaten Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu erreichen, sollte Deutschland nicht erst 2050 klimaneutral werden, wie die Bundesregierung das anstrebt, sondern schon ab 2035 CO2-neutral sein. Das sagt Professor Dr. Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Er stellt das zentrale Ergebnis der Studie vor.
Das Erreichen von CO2-Neutralität bis 2035 ist durchaus aus technischer und ökonomischer Sicht extrem anspruchsvoll, aber durchaus noch grundsätzlich möglich, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die gleiche Richtung und gemeinsam agieren. Aber auch das ist ganz klar herausgekommen, diese CO2-Neutralität bis 2035 ist natürlich kein Selbstgänger. Da darf und da sollte man sich auch nichts vormachen, das sind dicke, dicke Bretter, die es zu bohren gilt. Man wird nicht ohne Strukturveränderung auskommen. Insofern macht es Sinn, sehr früh darüber nachzudenken, wie flankiert man strukturelle Veränderung. Man wird darüber nachdenken müssen, wie nimmt man die Wirtschaft mit, wie ermöglicht man es der Wirtschaft, sagen, auch in Richtung 1,5 Grad Celsius Ziel zu gehen. Und natürlich die entscheidende Frage, wie nimmt man die Gesellschaft mit, inwiefern akzeptiert die Gesellschaft einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, Ausbau von Infrastrukturen, vielleicht auch das Brechen mit der einen oder anderen Routine, also auch eine sehr große gesellschaftliche Herausforderung, mit der wir es zu tun haben.
Was das konkret heißt für den Ausstoß von Treibhausgasemissionen bis 2035, hat eine gewaltige Dimension.
Wir müssen speziell in den nächsten 5 bis 6 Jahren Emissionsminderungen in Deutschland hinbekommen in der Größenordnung von etwa 60 bis 70 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das hat es so wahnsinnig oft noch nicht in Deutschland gegeben. Wir werden es wahrscheinlich in diesem Jahr erreichen, aber nicht aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen, sondern aufgrund der Corona-Pandemie. Und eine solche Größenordnung müssten für die nächsten Jahre dann aber fortgeschrieben werden, um in die Richtung dessen zu kommen, was wir als adäquaten Beitrag für Deutschland brauchen, für die Erreichung dieses 1,5 Grad Celsius Ziels.
Professor Dr. Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts, war das. Schwer vorstellbar, dass Politik und Gesellschaft willens und in der Lage sind, solche Einsparungen vorzunehmen. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Als nächstes hören wir Annika Tönjes von der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal-Institut. Sie erläutert, was im Schlüsselsektor Energiewirtschaft getan werden müsste, um die CO2-Neutralität bis 2035 zu erreichen.
Um bis 2035 CO2-Neutralität zu erreichen, wäre es notwendig, den Ausbau von Windenergie und Photovoltaik massiv zu beschleunigen. Der jährliche Zubau müsste etwa 3 bis 4 Mal so hoch sein, als die Ziele der Bundesregierung momentan vorsehen. Insbesondere die Windenergie an Land braucht einen neuen Anschub. Hier ist eine Verfünffachung des jährlichen Zubaus notwendig. 100% Erneuerbare heißt im Umkehrschluss natürlich 0% Fossile. Also die Verstromung von Kohle und anderen fossilen Energieträgern müsste demnach bis 2035 auch vollständig beendet sein. Stattdessen kommt es nun darauf an, die Versorgung mit grünem Wasserstoff und synthetischen Energieträgern sehr schnell hochzufahren.
Für die Erreichung der CO2-Neutralität bis 2035 im Gebäudesektor setzt das Wuppertal-Institut auf eine Dreifachstrategie.
Der Trend zu immer mehr Wohnfläche müsste verlangsamt und bestenfalls sogar umgekehrt werden. Die Energieeffizienz der Gebäude sehr deutlich verbessert werden, um den Wärmebedarf zu senken. Und wir müssen die Wärmebereitstellung flächendeckend auf erneuerbare Energien umstellen. Eine besondere Herausforderung liegt in der energetischen Sanierung der Gebäude. Um bis 2035 CO2-neutral zu sein, wäre es notwendig, die energetische Sanierungsrate auf etwa 4% pro Jahr zu steigern. Diese Höhe ist bisher beispiellos. In den vergangenen Jahren wurde nur etwa 1% erreicht. Das aktuelle Ziel der Bundesregierung liegt bei 2%. Die Sanierungstiefe darf dabei nicht auf der Strecke bleiben und muss ebenfalls weiter gesteigert werden. Um die Sanierung in angemessenem Maße voranzutreiben, wird es einen Mix aus Anreizen, Regulationen und Information und Beratung brauchen. Denkbar wären zum Beispiel eine Verpflichtung zur Sanierung bei Verkauf oder Vererbung sowie eine wirkungsvolle und sozial gerechte CO2-Bepreisung. Parallel zur energetischen Sanierung sollten wir schnell und umfassend auf erneuerbare Heiztechnologien umsteigen. Der Einbau fossiler Heizungen wird sich wahrscheinlich schnell als teure Sackgasse herausstellen. Heute machen sie noch fast 80% aller Neuinstallationen aus. Auch der großflächige Einsatz von synthetischen Energieträgern für die Gebäudeheizung wird wenig sinnvoll sein. Ihre Erzeugung ist zum einen mit hohen Umwandlungsverlusten verbunden und zum anderen werden sie in anderen Anwendungen dringender zur Erreichung der CO2-Neutralität benötigt werden. Die effizienteste Heizmethode sind in der Regel elektrische Wärmepumpen. Daher ist es sinnvoll, den Anteil von Wärmepumpen bis 2035 auf 60-80% zu erhöhen. Auch Solarthermie und Nah- und Fernwärme aus erneuerbaren Energien werden zum Einsatz kommen. Nah- und Fernwärme dabei insbesondere in größeren Städten. Für einen CO2-neutralen Gebäudesektor spielt nicht zuletzt auch die Pro-Kopf-Wohnfläche eine wichtige Rolle. Der Wohnraumbedarf pro Kopf ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Um Klimaneutralität zu erreichen, muss dieser Trend durch intelligente und flexible Nutzungsformen rasch verlangsamt und möglichst umgekehrt werden.
Soweit Annika Tönjes, Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme beim Wuppertal-Institut zu den Sektoren Gebäude und Energie. Die Situation in den Sektoren Industrie und Verkehr stellt uns Dr. Georg Kobiela, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ebenfalls in der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme beim Wuppertal-Institut vor. Zunächst hat er sich den Sektor Industrie angeschaut.
Neue Industrieanlagen laufen zum Teil über 50 Jahre lang. Zugleich erreicht in den nächsten 10 Jahren in einigen energieintensiven Branchen rund die Hälfte der Anlagen das Ende ihrer Lebensdauer. Das heißt, alle diese neuen Industrieanlagen müssen so konzipiert sein, dass sie mindestens in naher Zukunft klimaneutral betrieben werden können. Einige bestehende Industrieanlagen würden aktuell noch bis weit nach 2035 laufen. Diese Anlagen müssen entweder vorzeitig stillgelegt oder auf nicht fossile Technologien umgestellt werden. Das bedeutet unter anderem eine vollständige Umstellung der Primärstahlerzeugung auf neue Technologien, wie die wasserstoffbasierte Stahlherstellung. Für die Umstellung braucht die Industrie ein Wasserstoff-Pipeline-Netz und große Mengen von Grünstrom. Beides ist schon in den nächsten Jahren erforderlich. Der Planungsprozess und der Aufbau müssen aber dafür jetzt sofort starten und dürfen nicht erst auf eine Nachfrage warten. Andernfalls wird uns die Zeit für den Umbau da nicht reichen. Ebenso reicht die verbleibende Zeit von 15 Jahren nicht mehr, um wirklich völlig technologieoffen alle Möglichkeiten der klimaneutralen Produktion zu erkunden. Entscheidungen müssen jetzt fallen und dann mit größtmöglicher Geschwindigkeit auch wirklich umgesetzt werden, zum Beispiel hinsichtlich der notwendigen Infrastruktur. Anreize, Standards und Normen zur Kreislaufwirtschaft für Reparatur, Umnutzung und Recycling von Produkten werden dabei helfen, den Bedarf an Primärgrundstoffen und damit den großen Energiebedarf stark zu senken, was die Transformation enorm erleichtert. Für all das ist ein größerer Werkzeugkasten an Politikinstrumenten nötig. Klimaschutz muss damit der bessere Business Case werden. attraktiver als Business as usual. Ein über einige Jahre hinweg kontinuierlich und berechenbar ansteigender CO2-Preis würde hier klare Signale setzen.
Der Verkehr in Deutschland hat einen sehr hohen Energiebedarf und bisher noch nicht einmal wie in den anderen Sektoren einen rückläufigen Ausstoß bei den Treibhausgasemissionen. Verantwortlich dafür sind der Auto- und Lkw-Verkehr sowie Flugreisen. Um CO2-Neutralität zu erreichen, wären zentrale Schritte Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und eine Antriebswende, sagt Dr. Georg Kobiela.
Die vielen klimaschädlichen Subventionen im Verkehr sind nicht mit dem Ziel der CO2-Neutralität vereinbar. Stattdessen brauchen wir sozialverträgliche, klimafreundliche Alternativen. Straßenbau ist ein veraltetes Paradigma, Straßenneubau. Jede neue Infrastruktur muss klimaverträglich sein. Im Straßenverkehr heißt das, den Autoverkehr bis 2035 halbieren, parallel die Kapazität des öffentlichen Verkehrs verdoppeln und eine sehr viel stärkere Finanzierung für dessen Ausbau und Betrieb. Beim Güterverkehr steht eine Verlagerung an, von einem Drittel des Lkw-Verkehrs auf die Bahn, leichte Batterie-Lkw und schwere Hybrid-Sattelzüge mit Oberleitung stemmenden Rest. Dafür ist der Aufbau von etwa 8000 Kilometern Oberleitungen auf Autobahnen bis 2035 notwendig, was einen entsprechenden Vorlauf erfordert. Ein Moratorium für den Fernstraßenneubau anstatt dem bis 2030 geplanten weiteren Autobahnausbau wäre ein starkes Signal der Verkehrswende. Städte für die Menschen, nicht für Autos. Dafür sollte der städtische Pkw-Bestand bis 2035 nur noch ein Drittel betragen. Statt der autofreundlichen Stadt brauchen wir mehr Rad- und Fußwege und mehr ÖPNV. Kombiniert zum Beispiel mit City-Maut, Tempolimits und Reduzierung von Fahrspuren und Parkplätzen. Dienstwagenprivileg und Pendlerpauschale sind weitere drängende Baustellen. Bis 2035 sollten fast nur noch batterieelektrische und deutlich kleinere Pkw auf den Straßen unterwegs sein. Dafür bedarf es einer Steigerung der Neuzulassung von Elektroautos auf 2 Millionen pro Jahr. Verbrenner müssten bis 2035 von den Straßen fast vollständig verschwinden. Deutlich höhere Preise auf fossile Kraftstoffe können ein wichtiger Hebel für diese Umstellung sein, müssen aber gegebenenfalls auch wieder sozial abgefedert werden. Im Flugverkehr brauchen wir ein Ende der innerdeutschen Flüge, ein Viertel weniger internationale Starts und Landungen, stattdessen mehr Schienenverkehr in Europa und deutlich mehr Online-Konferenzen. Die Steuerbefreiung von Flugbenzin und die Subventionen für Regionalflughäfen sollten rasch beendet werden. Das Ziel muss hier klimaneutral heißen, nicht nur CO2-neutral. Die verbleibenden Flugzeuge müssen zum einen ab spätestens 2035 ausschließlich synthetische Treibstoffe verwenden. Zum anderen müssten aber die dann immer noch bestehenden restlichen 2/3 des Klimaeffekts anderweitig kompensiert werden.
Soweit Dr. Georg Kobiela, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme beim Wuppertal-Institut. Carla Remzma von Fridays for Future Deutschland fasst die Ergebnisse der Studie des Wuppertal-Instituts aus Sicht von Fridays for Future zusammen.
Die heutigen Ergebnisse zeigen deutlich, wie sehr alle Parteien und politischen Institutionen von ihren Beteuerungen zum Pariser Klimaabkommen zu stehen und dem kritischen 1,5-Grad-Ziel entfernt sind. Durch die Analyse, welche Maßnahmen es ermöglichen könnten, in den emissionsintensivsten Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr und Industrie Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, schafft die Studie zudem eine Grundlage für eine ehrliche gesamtgesellschaftliche Debatte über mögliche und notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren oft wiederholt, dass wir keine detaillierten Pläne entwickeln wollen und werden, da dies die Aufgabe der PolitikerInnen ist. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, warum wir nun plötzlich ein wissenschaftliches Institut eine Studie anfertigen lassen, die genau das macht. Lassen Sie mich das kurz zum Abschluss erklären. Fast 2 Jahre nach unseren ersten Klimastreiks ist die Klimakrise in fast jeder politischen Debatte präsent. Fast 2 Jahre nach unseren ersten Klimastreiks behaupten alle demokratischen Parteien, das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu wollen. Öffentlich gestritten wird nur noch über das Wie. Weniger als 1 Jahr vor der Bundestagswahl scheint das eine gute Grundlage für eine politisch effiziente Bekämpfung der Klimakrise in der kommenden Legislaturperiode zu sein. Es scheint. Denn wie die Studie noch einmal detailliert wissenschaftlich herleitet, hat Stand heute weder die Bundesregierung noch eine zur Wahl stehende Partei noch eine politische Institution einen Plan zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Kein einziger der Klimapläne, keines der Maßnahmenpakete oder Parteiprogramme macht auch nur den Versuch, einen mit dem Pariser Klimaabkommen kompatiblen Pfad zur Emissionsreduktion zu verfolgen. Spätestens ab heute kann keine Entscheidungsträgerin und kein Entscheidungsträger mehr behaupten, nichts von den eigenen massiven klimapolitischen Verfehlungen gewusst zu haben. Die Studie macht deutlich, die Lücken zwischen den geplanten Maßnahmen und denen, die notwendig wären, um als Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen zu leben und zu wirtschaften, sind gigantisch. Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl ist der gesellschaftliche Bedarf für einen echten Diskurs über die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und die Maßnahmen auf dem Weg dahin größer als je zuvor. Uns ist bewusst, dass die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens eine Menschheitsaufgabe ungeahnten Ausmaßes ist. Die gute Nachricht des heutigen Tages: Noch ist ein fairer Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise möglich.
Sagt Carla Riemzma von Fridays for Future Deutschland auf der Pressekonferenz, bei der die Studie CO2-neutral bis 2035, Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze des Wuppertal-Instituts für Umwelt, Energie und Klima präsentiert wurde. Wir haben von Carla Riemzma die gute Nachricht gehört. Noch können wir die Klimakrise eindämmen. Wie das aber politisch umgesetzt werden soll, darauf gab es auf der Pressekonferenz keine Antwort und zu befürchten ist, dass es auch weiterhin keine geben wird.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war.